Dieses Lied, das wir gerade gesungen haben, vertraut auf den Herrn für immer. Wer Gott folgt, riskiert seine Träume, bekommt übrigens noch viel mehr Sinn, wenn wir wissen, dass Theo Lehmann dieses Lied geschrieben hat in der DDR. Das ist dann noch mal eine Etage tiefer und wir merken, dass Mut tatsächlich dazugehört zum Christsein. Heute das Thema Mut. Manuela hat uns schon eingeführt in dieses Thema Mut und Mutiger. Debbie und ich waren vor einiger Zeit in Mostar in Bosnien. Most heißt ja Brücke und da gibt es so eine schöne, berühmte alte Brücke. Und man kann mit dieser Brücke Verschiedenes machen. Man kann da so drüber flanieren und kann bummeln und kann einkaufen gehen auf der anderen Seite. Oder, was manche junge Leute machen, da unten ist nämlich ein Fluss, man kann runterspringen von dieser Brücke. Jetzt dürft ihr mal raten, was Debbie und ich gemacht haben. Wir waren oben und wir waren auch hier unten zum Zugucken. Aber für manche war das sozusagen der Urlaub, wenn man in Mostar ist, springt man von dieser Brücke und zeigt auch, dass man sich das traut. Ist es Mut, darunter zu springen? Ist es vielleicht Übermut? Ist es nur zeigen, wie toll man ist? Es gibt Menschen, die sind von Natur aus eher so Draufgänger-Typen. Und eben im Urlaub, Liegestuhl, das ist nichts. Man muss dann schon irgendwie Bungee-Springen machen. Oder wenn man schon in Mostar ist, dann muss man also auf jeden Fall diese Brücke herunterspringen. Und natürlich Freunde dann auch haben, die dann Fotos und Filme davon machen. Es gibt solche Draufgänger. Debbie und ich sind eher lieber über die Brücke gelaufen. Wir sind nicht gesprungen. Es gibt auch Menschen, die sind das Gegenteil von Draufgänger. Vielleicht eher ängstlich, zögernd, zagend. Es gibt verschiedene Persönlichkeiten und wir gehen unterschiedlich mit dem Thema Angst um. Was ist denn Angst, haben wir vorher schon mal gefragt. Es ist lustig, dass es im Englischen, vor allem in der Psychologie, das Wort sogar gibt. Man nimmt das Wort Angst und spricht es Englisch aus und sagt dann Angst. Und man benutzt es, weil das so typisch ist für die Deutschen, so dieses zögerliche Zaudern, Zagen, nicht so richtig sich entscheiden können. Irgendwie diese Übervorsichtigkeit, the German Angst heißt es dann, also die deutsche Angst, die irgendwie schon weltweit bekannt ist, für die wir bekannt sind. Heißt es dann, dass wir nicht mutig sind, so als Kultur irgendwie? Ist dann das Gegenteil von Angst, oder das Gegenteil von Mut, Entschuldigung, mutlos? Ist das Gegenteil entmutigt? Ist das Gegenteil von Mut? Was ist das Gegenteil von Mut und was ist Angst? Und was soll uns antreiben, mutiger mit Gott unterwegs zu sein? Manchmal liegt Mut und Übermut und Überheblichkeit ziemlich nah beieinander. Wenn ich jetzt in diesen heißen Tagen Richtung Neuhütten oder Meinharter Wald gehe, dann die Platte, wo die vielen Motorräder immer sind, und schon wenn man hochfährt, fahren einem dann die Motorräder so links und rechts vorbei. Ist das Mut? Ist das wieder Übermut? Ist das vielleicht schon fast Richtung Spaß, ja, aber vielleicht auch fast schon ein bisschen Dummheit, also ein bisschen auch mit dabei. Was heißt Mut? Ich habe euch zu Beginn zwei Zitate mitgebracht. Eines hat uns Manuela auch schon gesagt, wir waren uns nicht ganz einig, ob das untere vom Dietrich Bonhoeffer ist oder von Corrie ten Boom. Vielleicht ist es auch von beiden, ist auch egal, ist auf jeden Fall ein gutes Zitat. Und ich komme auf diese beiden noch einmal zu sprechen. Mut ist das erste, das hat mir ChatGPT ausgespuckt, wo ich gesagt habe, was ist Mut? Dann sagt ChatGPT, Mut bedeutet nicht, Angst zu haben, sondern trotz Angst zu handeln. Spannend. Mut bedeutet nicht, keine Angst zu haben, sondern trotz Angst zu handeln. Und dieses zweite Zitat, entweder Bonhoeffer oder Corrie ten Boom: Mut ist die Angst, gebetet, das gebetet hat, oder die Angst, die gebetet hat. Interessant, die Vergangenheitsform. Nicht die Angst, die beten wird, sondern Mut ist die Angst, die gebetet hat. Also ist vielleicht Angst gar nicht das Gegenteil von Mut, oder? Wir möchten heute dieser Frage nachgehen. Wie kann uns unsere Beziehung zu Gott, das, was wir manchmal Evangelium nennen, die Botschaft, dass Jesus für uns gestorben ist, wie kann uns die mutiger machen? Wie kann unser Glaube eine Quelle für Mut werden? Oder kann sie das überhaupt? Ist das so? Und wenn ja, wie funktioniert das eigentlich? Warum bringt uns unser Glaube dazu, mutiger zu sein? Ich werde euch heute drei Gründe dazu nennen und wir werden einen Text aus der Bibel dazu anschauen. Und in der Bibel gibt es immer wieder Leute, die über Wasser oder durchs Wasser gegangen sind. Und meistens waren das sehr einschneidende Erlebnisse. Die sind uns in der Bibel häufig mehrfach berichtet und werden auch so immer wieder erzählt. Und diese Erzählungen haben alle eines gemeinsam und darauf möchte ich heute Morgen hinaus. Wir werden am Schluss auch ein Lied singen, das das beschreibt. Und ich spoilere jetzt mal die Pointe, aber vielleicht wird sie damit etwas deutlicher. Wer Wunder erleben will, muss sich die Füße nass machen. Wer Wunder erleben will, muss sich die Füße nass machen. Durchs Wasser gehen, übers Wasser gehen, Füße werden nass. Das Thema heißt mutig. Eine Begebenheit, Altes Testament, Volk Israel auf dem Weg von Ägypten ins verheißene Land, kurz nachdem der König von Ägypten, der Pharao, sie hat gehen lassen, überlegt er sich doch nochmal anders und versucht sie wieder einzuholen, schickt seine Armee los, sie geht hinter Israel her und dann ist vor dem Volk Israel das Tote Meer und hinter dem Volk Israel genau diese Armee des Pharao. Und was geschieht dann? Wasser teilt sich, Volk Israel geht durch, trockenen Fußes im übertragenen Sinn und die gesamte Armee vom Pharao kommt ums Leben in diesem Wasser. Wunder geschehen, wenn ich bereit bin, nasse Füße zu bekommen. Etwa 40 Jahre später in der Geschichte des Volkes Israel, Wüstenwanderung nach 40 Jahren, die komplette Generation dieser Erstauswanderer ist gestorben, inklusive Mose. Sie stehen am Jordan. Also nach 40 Jahren Wüsten endlich da, wo sie eigentlich hin wollten. Das war ja der ganze Auszug. Let my people go, lass mein Volk ziehen, wir möchten ins verheißene Land. Dann stehen sie am Jordan. Auf der anderen Seite des Jordans ist die Perspektive, was kommen soll, das Land, das Gott ihnen versprochen hat. Jetzt ist aber hier der Jordan. Wunder erleben wir, wenn wir nasse Füße bekommen. Die Anweisung Gottes war, zuerst die Priester zu schicken. Also nicht den Rettungsschwimmer, den DLRG, der guckt, dass da niemand ertrinkt. Auch nicht die Armee, sondern die Priester. Mit der Bundeslade, und das Bundeslade war ja ein Symbol, ein Zeichen der Gegenwart Gottes. Und Gott hat gesagt, jetzt gehen die Priester mit dieser Bundeslade, bis sie die Füße des Wassers berühren. Und dann bleibt stehen. Und dann werdet ihr sehen, was passiert. Und wir lesen jetzt, was passiert ist. Das ist im Josua, Altes Testament, Kapitel 3. Ich lese es euch aus der Hoffnung für alle. in der Übersetzung. Das Volk brach seine Zelte, das ist in Vers 14 von diesem dritten Kapitel, was denn passiert ist. Das Volk brach seine Zelte ab und war bereit, den Fluss zu überqueren. Vor ihnen gingen die Priester mit der Bundeslade, wie von Gott ja auch befohlen. Der Jordan war, wie jedes Jahr zur Erntezeit, über die Ufer getreten. Als nun die Träger der Bundeslade das Wasser berührten, nasse Füße, als sie das Wasser berührten, staute es sich. Es stand wie ein Wall sehr weit flussaufwärts in der Nähe des Ortes Adam, der bei Zaretan liegt. Das Wasser unterhalb des Wassers lief zum Toten Meer hinab. So konnte das Volk durch das Flussbett gehen und vor ihnen lag die Stadt Jericho. Wer Wunder erleben will, muss sich die Füße nass machen. Vielleicht stehst du jetzt als Person an einem solchen Jordanufer. Da ist dieser Zuspruch, ich habe da was vorbereitet für dich, da gibt es etwas für dich. Da gibt es auch den Zuspruch und die Zusage Gottes, ich bin bei dir. Da ist auch diese Perspektive, da kommt etwas. Aber dazwischen ist Jordan und nasse Füße. Auch als Gemeinde. Wir fragen uns gerade die Frage, wie viel an Umbau und Neugestaltung können wir uns leisten? Wir haben Träume und Ideen und viele tolle Dinge auf dem Blatt Papier. Und jetzt kommt die Frage, was tun wir? Und es ist so ein bisschen wie Füße nass machen. Den Schritt ins Ungewisse. Auch im geistlichen Sinn. Manuela hat uns ja eingeladen, morgen Abend, für diesen Abend, wo wir weiterdenken möchten für die Gemeinde und was es bedeutet, was sind Schwerpunkte. Das ist das Thema von morgen Abend. Und manchmal hat es mit Füße nass machen zu tun. Schritte zu gehen und in dem Moment, wo der Fuß nass ist, kann ich erst das Wunder und das Handeln Gottes sehen. Ist es so, dass uns das Evangelium mutiger macht? Ist es so? Und wie soll das funktionieren? Ich gebe euch drei Gedanken dazu mit. Der erste Gedanke, das Evangelium stärkt unser Rückgrat. Anders formuliert, das Evangelium gibt uns eine neue, gibt uns eine Identität. Ihr werdet im Leben tausendmal, hundertmal gefragt, wer bist du? Was hast du geleistet? Spätestens beim Vorstellungsgespräch, aber auch wahrscheinlich schon anderweitig. Was kannst du vorweisen? Was sind deine Erfolge? Und häufig übersetzt sich das für uns auch in Selbstzweifel. Genüge ich diesen Anforderungen überhaupt? Ich erinnere mich noch gut, als ich damals von Bosch zu Mann und Hummel gewechselt habe und die haben mir eine super Stelle angeboten. Und ich habe immer so ein bisschen gedacht, hoffentlich merken die nicht, dass ich nicht so klug bin, wie die meinen, ich wäre. Also kriege ich das überhaupt hin? Das sind Anforderungen von außen und dann gibt es aber auch diese Anforderungen an uns selber. Und manchmal benutzt man so ein bisschen diesen angestaubten Begriff von Menschenfurcht. Ich habe Angst davor, was Menschen denken. Wenn unsere Tochter Jessica sagt, Papa, das T-Shirt steht dir gut, dann ziehe ich das die ganze Zeit an. Nicht, weil das mir so gut gefällt, sondern weil ich denke, wenn Jessica das sagt, dann ist das richtig schick. Wenn ich sie dann manchmal frage, Jessica, kann ich so auf die Bühne stehen? Und sie fängt so ein bisschen an zu drucksen, so weiß ich genau, es ist Zeit, was anderes anzuziehen. Nicht, weil es mir nicht gefällt oder weil ich es gut finde, sondern weil mir wichtig ist, was andere Menschen denken. Debbie und ich haben gerade die letzten Tage immer wieder davon gesprochen, wie hoch der Druck, besonders vielleicht für Frauen, vielleicht auch gerade für junge Frauen ist, entsprechend auszusehen, Figur zu haben, schlank zu sein. Selbst nach der Geburt gibt es fast nichts Wichtigeres, als möglichst dieses Gewicht wieder zu bekommen. Nicht falsch verstehen, ich plädiere nicht für Übergewicht und ungesundes Leben, aber dieser Druck, den Menschen empfinden, ich muss dem doch entsprechen, ich muss doch TikTok und Facebook irgendwie ähnlich werden. Und je näher ich dem komme, umso akzeptierter und besser bin ich. Irgendwie wie so mein Wert steigert, je mehr ich ein bisschen so cool oder was immer bin. Und es ist mir wichtig, heute Morgen zu sagen, unser Wert kommt nicht durch das, was andere Menschen von uns denken. Und unser Wert leitet sich nicht davon ab, sondern das Evangelium gibt uns eine neue Identität. Sie stärkt unser Rückgrat so, wie wir sind. Das Evangelium fragt nicht, was hast du geleistet? Wie viel hast du erreicht? Wie viel hast du verdient? Wie groß ist dein Haus oder dein Auto? Wie schlank bist du? Wie viel wiegst du? Sondern das Evangelium gibt die Antwort und sagt, du bist Gottes Kind. Du bist Gottes Kind. Nicht wegen deiner Leistung, sondern einfach, weil du bist, wie du bist. Mir ist das aufgefallen beim Lesen durch das Alte Testament, wo wir ja in einem Jahr durch die Bibel lesen. Und immer und immer und immer wieder sagt Gott zum Volk Israel, ich habe euch erwählt. Und nicht, weil ihr besonders schön seid, besonders klug, besonders fromm, besonders gehorsam. Im Gegenteil, das Volk Israel war manchmal wirklich sehr übel. Und Gott sagt immer wieder, ich habe dich erwählt, du bist mein, du gehörst zu mir. Eine neue Identität in Jesus. Auch unsere Geschichte sagt das hier in diesem Text, in Vers 5 von diesem Kapitel 3 im Josua, da heißt es, denn dann sprach Josua zum Volk, reinigt euch und bereitet euch darauf vor, Gott zu begegnen. Morgen wird er vor euren Augen Wunder tun. Also dieses Teilen vom Wasser, sagt Josua, passt auf, morgen wird Gott handeln. Nicht, weil ihr toll seid, nicht, weil ihr es erreicht habt, nicht, weil ihr es verdient habt. Sie hatten 40 Jahre Wanderung durch die Wüste hinter sich, die schwierig waren in ihrem Verhältnis mit Gott an vielen Stellen. Und Gott sagt, ich werde dieses Wunder für euch tun. Ich bin da für euch. Gott steht zu seinem Volk. Unsere Identität kommt in Christus. Römer 8, Vers 15. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch abermals fürchten, so ähnlich wie das Gegenteil von Mut, dass ihr euch abermals fürchten müsst, sondern ihr habt einen Geist der Kindschaft empfangen, durch den wir rufen, Abba, lieber Vater. Paulus stellt hier Knechtschaft und Kindschaft einander gegenüber und sagt, das Evangelium gibt dir Mut, weil du ein Kind bist. Du bist angenommen. Du bist zu Hause. Du bist wie angekommen. Du bist bei dem, der dich liebt. Warum macht uns das Evangelium mutiger? Die erste Antwort heißt, weil es mir das Rückgrat stärkt und mir eine Identität, eine Sicherheit in Christus gibt. Das gilt übrigens auch für den Mut, den es auch immer wieder braucht, um von unserem Glauben zu sprechen. Auch da hindert uns oft diese Menschenfurcht. Was denken die? Und es geht doch nicht, dann ist das peinlich. Denkt an Petrus. Der hatte bei der Gefangennahme von Jesus die Hosen gestrichen voll. Dreimal sagt er, nein, ich gehöre überhaupt nicht, ich weiß nicht, wer das ist. Jesus verleugnet. Und dann kurz danach, nach Pfingsten, vor 1000 Menschen, sagt Petrus und bekennt sich zu Jesus. Und dann später, als er im Hohen Rat Rechenschaft ablegen muss und sie sagen, und du wirst nie mehr von diesem Jesus reden, Dann sagt Petrus ziemlich frech, fast schon provozierend: Urteilt selbst, ob es richtig ist, Gott mehr zu gehorchen oder euch mehr zu gehorchen als Gott. So, ich stehe für Gott und ich stehe selbst vor dem Hohen Rat, sagt Petrus, und meine Identität, meine Sicherheit kommt von ihm. Auch wenn gesellschaftlicher Gegenwind kommt, wenn ich überlege, was denken denn die anderen, hat doch irgendwas Peinliches. Mut heißt dennoch zu bezeugen. Mut heißt den Mund aufmachen, auch wenn es vielleicht irgendwie komisch sich anfühlt. Ich weiß, ich sage das jetzt so leicht hier am Sonntagmorgen, wenn ich morgen oder so meinen Kollegen treffe, der lächelt über meinen Glauben, dann möchte ich mutig sein, auch von meinem Glauben zu sprechen. Debbie war neulich bei der Friseurin und sie hat gesagt, die hat die ganze Zeit nur von dieser schlechten Politik und ihrer fürchterlichen Familie gesprochen. Schaffe ich dann mutig, etwas Positives von Jesus zu sagen? Ich wünsche mir für mich und für uns alle, dass wir diesen Mut neu finden. Warum macht das Evangelium mutiger? Es stärkt unser Rückgrat, nicht in der Überheblichkeit, nicht in Stolz, aber in einer Sicherheit, in einem Ruhen in ihm, unserem Herrn. Das Zweite, das Evangelium zeigt mir, ich bin nicht allein. In unserer Geschichte hier bei Josua, Kapitel 3, Vers 4, Kapitel 3, Vers 4, haltet aber einen Abstand, sagt Gott zu diesem Volk, von 100 Metern zwischen euch und dieser Bundeslade. Sie zeigt euch den Weg, die Bundeslade zeigt euch den Weg, den ihr gehen sollt, denn ihr kennt ihn ja nicht. Das heißt, Gott geht vorne raus in Form der Priester, die Bundeslade tragen, und dann sagt Gott, folgt dem, denn ihr habt doch keine Ahnung, ihr habt doch noch nie den Jordan überquert. Ihr wisst ja gar nicht, wie das geht. Und das mit dem Teilen vom Wasser ist sowieso nicht eure Sache, das ist meine Sache. Ich gehe voran. Mut ist besonders dann gefragt, wenn es wirklich Neuland ist. Und das war für die Juden damals buchstäblich neues Land, Neuland. Erstmals der Jordan und dann auf der anderen Seite auch das verheißene Land. Ob im Kleinen, vielleicht beim Umzug, bei einer neuen Klasse im Herbst, neue Lehrer, neue Umgebung, neuer Job, irgendetwas Neues, das wir beginnen, das ist manchmal wie so ein Treten in das Wasser. Neuland betreten und wir wissen, wir sind nicht allein. Vers 10 von unserem Text heißt es hier, ihr sollt wissen, dass der lebendige Gott bei euch ist und dass er sich ganz für euch einsetzt. Bei euch, für euch, ihr seid nicht allein. Neues Testament, Matthäus 28, mir ist gegeben alle Gewalt, Himmel und auf Erden, und ihr seid gewiss, ich bin bei euch alle Tage. Und das ist ja nicht eine Floskel, die man so erzählt, sondern das ist eine Zusage Gottes. Zusage für uns, mit uns, alle Tage, alle Kraft, alles, was wir brauchen. Jetzt ist der Computer vielleicht wieder abgestürzt. Genau, dem wird es auch ein bisschen zu heiß wie uns. Dann lese ich es euch so vor. 2. Timotheus 1, Vers 7. Denn Gott hat uns einen Geist nicht der Ängstlichkeit gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Angst, die kommt nicht von Gott, sondern Kraft, Liebe und Besonnenheit, auch genau in dieser Balance, kommt von ihm. Und ein letzter Punkt. Wir hatten jetzt gesagt, warum macht uns das Evangelium mutiger? Zum einen, weil es uns eine Identität gibt, dass es uns das Rückgrat stärkt. Zum zweiten, weil wir die Zusage haben, nicht allein zu sein. Und zum dritten, weil es uns eine Perspektive eröffnet. Im Fall dieser Geschichte ist das ganz besonders deutlich. Wir sind jetzt beim dritten Punkt. Das Evangelium zeigt mir die größere Perspektive. Wenn wir das Bild von damals jetzt vor Augen haben, hier ist das Volk Israel, hier ist der Jordan und da ist dieses verheißene Land. 40 Jahre durch die Wüste gelaufen, auf dieses Ereignis hin gelebt. Sie möchten in dieses Land kommen. Es liegt vor ihnen und nun sind sie da und es trennt sie eigentlich nur noch dieser Schritt ins Wasser. Nasse Füße zu bekommen, um in das verheißene Land zu gehen. Mut entspringt nicht einer Überheblichkeit, habe ich am Anfang schon gesagt, nicht auch vielleicht einer Unvorsichtigkeit, die toll wäre, sondern Mut entspringt einem tiefen Vertrauen. Diesem Gefangensein, diesem Getragensein, diesem Gehaltensein in unserem Gott. Und es entspringt dieser Perspektive. Ich kann dieses Land einnehmen, ich kann diesen Schritt gehen, ich möchte diesen Schritt gehen. Wenn ich denke an den Umbau, habe ich vorher kurz erwähnt, wir müssen vielleicht ins kalte Wasser gehen und Dinge anpacken, wo wir noch nicht genau wissen, wie sie enden werden. Wenn ich an die Gemeinde denke, ich träume von einer Gemeinde, die wächst, wo noch nicht Christen Jesus finden und die schon Christen tiefer in ihrem Glauben wachsen können und Menschen sich hier zu Hause fühlen. Und dazu müssen wir vielleicht manchmal ins kalte Wasser und sehen, was Gott tut. Bezüglich deinem persönlichen Jordan, an dem du stehst und es vielleicht jetzt Zeit wäre, kalte Füße und nasse Füße zu riskieren, um Gottes Wunder zu erleben. Was wäre der Schritt ins Wasser? Manchmal ist es nur ein Anruf, eine E-Mail, etwas, was wir anpacken, etwas, wo wir den Schritt gehen. Und wir werden jetzt nachher das Lied singen, das von diesem Laufen und Gehen in das Wasser spricht. Und während wir das singen, dann denke ich, solltest du dir Gedanken machen, was ist denn jetzt dieser Schritt für dich, dieses nasse Füße bekommen, dieses Wunder Gottes erleben, weil ich den mutigen Schritt mache. Das Bild, das hinter diesem Lied steckt, ist ein neutestamentlicher Text von Wasser. Petrus im Boot mit den anderen Jüngern, Jesus auf dem Wasser. Jesus sagt, komm doch zu mir. Und Petrus im Gegensatz zu den anderen Jüngern ist tatsächlich so mutig und geht raus. Ist ein verrückt, ein Mensch auf dem Wasser laufen, noch nie gesehen. Petrus macht das. Wäre er im Boot geblieben, hätte er das nie erlebt. Weil er den Schritt raus aus dem Boot gemacht hat, hat er erlebt, wie Gott ihn getragen hat. Er hat dann auch das andere erlebt, aber das ist eine andere Geschichte. Wo stehst du am Jordan? Wo ist jetzt dieser nächste Schritt des Glaubens, ein Schritt des Vertrauens, ein Schritt ins kalte Wasser, um Gottes Wunder zu erleben? Ich komme zu diesen beiden Zitaten vom Anfang zurück. Wahrscheinlich wieder abgestürzt. Egal. Mut bedeutet nicht, so hieß das eine Zitat, bedeutet nicht, keine Angst zu haben, sondern trotz Angst zu handeln. Und das zweite Zitat, das mir fast noch besser gefällt, Mut ist die Angst, die gebetet hat. In der Vergangenheitsform, die gebetet hat. Ein gestärktes Rückgrat in Christus, die Zusage seiner Gegenwart, die Perspektive, was da kommen kann. Und wir können mit unserer Angst zu Jesus kommen. Und Jesus wird am Kreuz aus dieser Angst Mut machen. Wir werden jetzt zusammen das Abendmahl halten. Und das Abendmahl hat ja verschiedene Facetten. und Aussagen ist ein Erinnerungsmal an das, was Jesus getan hat am Kreuz. Es ist ein Gemeinschaftsmahl, wir tun es hier gemeinsam in der Gemeinde. Es ist ein Mahl, das Jesus Christus verkündigt, aber es ist auch ein Erneuerungsmahl. Die Beziehung zu unserem Herrn wieder zu erneuern. Auch wenn du entmutigt bist, auch wenn du mutlos bist, ist die Zeit der Erneuerung dieser Beziehung zu unserem Herrn, neu Mut in ihm zu schaffen und zu schöpfen. Es ist wie eine Einladung von Jesus, komm. Komm, vertraue mir, ich habe am Kreuz alles für dich getan. Der Weg zu Gott ist frei durch das, was er getan hat. Gib mir dein Herz und dann gib mir auch dein Leben. Das ist ja der Inhalt dieser Predigtreihe. Glaube, der uns verändert. Beziehung zu Gott, Evangelium, das Neues in uns schafft, das uns mutiger macht. Ganz neu an Gott festzuhalten und in diesem Festhalten an Gott auch ganz feste Schritte zu gehen. Schritte von Mut, Schritte mit nassen Füßen, Schritte in seine Richtung. Das Evangelium macht uns mutiger. Ich bete noch mit uns. Jesus, ich danke dir, dass du uns deine Liebe einfach anbietest. Dass du nicht fragst nach unserem Aussehen, nach unseren Errungenschaften, nach dem, was wir sind und haben, sondern dass du uns liebst, so wie wir sind, uns annimmst, so wie wir sind, uns ausrüstest, so wie wir sind, dass du uns stärkst, so wie wir sind. Ich danke dir, dass du mit uns gehst, auch in neue Schritte, in unbekanntes Terrain, dass du mitgehst, dass du uns nicht einfach nur losschickst, sondern dass du mit dabei bist. Und ich danke dir für die Perspektive, die du uns gibst, dass es nicht nur um das Jetzt und Heute geht, sondern dass es mehr gibt, dass es um mehr geht und dass wir deine Wunder, dein Handeln, dein Eingreifen erleben dürfen. Zeig uns jetzt bitte, wo die nächsten Schritte sind, wo wir vielleicht diesen Schritt ins Wasser tun sollten, wo wir nasse Füße riskieren sollten, einen Schritt des Glaubens, des Vertrauens, einen Schritt des Muts, deine Wunder sehen zu möchten und zu wollen und zu können. Herr, wir danken dir, dass wir mit dir leben dürfen und dass du uns veränderst. Amen. Ihr könnt jetzt vielleicht einen Stift zücken.